Herzlich willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken.
Hey, ich glaube, es funktioniert.
Gut. Ja, dann fange ich jetzt einfach an.
Genau. Du machst jetzt eine herzliche Begrüßung.
Ich begrüße alle. Okay, ich muss mich kurz sagen. Ja. Gut. Also, dann begrüße ich alle ZwischenräumlerInnen ganz herzlich und freue mich wahnsinnig, dass ich heute nach einem Dreivierteljahr wieder beim Tobi in der WG sitze für einen neuen Podcast,
hello,
in dem es um dich geht.
Oh, wow. Tobi. Um mich? Oh nein.
Genau, ich bin eigentlich nur deiner Einladung gefolgt.
Ja, das stimmt.
Und jetzt bin ich sehr, sehr, sehr neugierig.
Es ist ein Privileg, dich hier zu haben, Jules. Wunderbar.
Ja, ich fühle mich ganz geehrt, weil ich tatsächlich auch neugierig bin, so ein bisschen deine Geschichte zu hören. Ein bisschen weiß ich, aber noch nicht, eigentlich glaube ich noch gar nicht so viel.
Ja, viel mehr habe ich dir auch noch gar nicht verraten, worum es heute geht. Wir haben jetzt gerade einfach mal angeschaltet. Ich habe dir keinen Fahrplan gegeben und nichts.
Nee, ich habe eigentlich keine Ahnung, Leute, aber ich bin offen und freue mich.
Offen. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen nervös. Ich habe mir das schon lange überlegt, ob ich das auch machen will. Ist ja schon öffentlich und so, ne? Es ist ja auch, also ich sag hier ja jetzt nicht meinen Nachnamen und sowas, aber es gibt Leute, die mich kennen, die das halt hören und auch zu hören kriegen. Tatsächlich auch Leute in meinem inneren Umfeld, bei denen ich nicht geoutet bin, werden das hier zu hören kriegen. Das heißt, es ist schon ein bisschen nervös. Und deswegen, also auch mit dem Podcast jetzt, ist mir auch ein Anliegen, schon nochmal relativ basic das auch zu erzählen und auch wirklich, wenn man jetzt kein Vorwissen hat zu dem Thema, wenn man vielleicht auch noch gar nicht so viel Kontakt hat zu dem Thema queer sein oder ja, allein das ist schon ein Begriff, den vielleicht Leute in meinem Umfeld gar nicht kennen, darüber zu reden und auch meine Geschichte zu teilen. Weil in meiner Erfahrung oder in meiner Wahrnehmung, in meiner Geschichte war das auch wichtig, von anderen Leuten zu hören. Also sowas wie Zwischenfunk hat mir tatsächlich voll geholfen. Umso lustiger, dass wir jetzt hier sitzen.
Ja, und ich freue mich aber wirklich, weil ich nutze das jetzt kurz. Ich finde es wirklich super mutig, aber ich glaube, dass es echt so ist, weil selbst mir als Ally geht es so, dass ich das immer ganz berührend finde und ganz besonders diese persönlichen Geschichten zu hören und es macht was. Und ich glaube echt, dass das vielen Leuten was gibt. Und wenn es nur das Gefühl ist, ah, okay, cool, es gibt irgendwie auch andere Menschen. Nein, deshalb finde ich es tatsächlich wahnsinnig mutig und deshalb fühle ich mich auch echt geehrt, dass ich jetzt heute hier so sitzen darf.
Ja, danke dir fürs Vorbeikommen und plaudern und mich interviewen. Das ist wirklich auch cool. Ja, nee, finde ich ganz besonders. Ich bin auch total dankbar, also auch an meine VorrednerInnen hier bei Zwischenfunk. Das war wirklich für mich echt wichtig. Und auch das fand ich mutig. Und ja, also ich rede ungern über mich. Also ich bin auch normalerweise sehr zurückhaltend, was meine Story angeht.
Es gibt vielleicht Menschen, die auch gerne über sich sprechen.
Aber also ich bin tatsächlich auch, was meine Story angeht, wirklich immer zurückhaltend eigentlich. Also nur im persönlichen Gespräch, nur wenn Leute sehr direkt fragen. Aber ich habe einfach auch gemerkt, dass es manchmal in solchen Gesprächen gar nicht den richtigen Rahmen gibt, jetzt so weit auszuholen, wie das notwendig wäre. Ich habe da nicht immer dann eine Stunde Zeit und ich habe auch nicht immer Lust.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Weil es ja doch immer mal wieder relevant wird plötzlich.
Und halt auch sehr persönlich.
Genau. Ist. Und ja, deswegen meine Geschichte. Deswegen gibt es das jetzt hier. So, frag mich mal was.
Fang doch einfach vielleicht mal an, Tobi, von vorne.
Von vorne?
Ja, ich weiß eigentlich, wie bist du überhaupt aufgewachsen? Ich weiß gar nicht, wie bist du aufgewachsen?
Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Das ist ein wichtiges Ding. Okay, ich bin aufgewachsen christlich. Ich bin landeskirchlich getauft. Bin dann in einer Freikirche aufgewachsen, hier in Karlsruhe. Wie kann man die beschreiben? Kommt ursprünglich aus der charismatischen Erneuerung der katholischen Kirche, war aber ökumenisch. So viel weiß ich über die Geschichte selber gar nicht so detailliert. Das ist auch ein spannendes Ding gewesen. also diese Gemeinde ist wirklich was auch Besonderes gewesen. Viele Familien zu der Zeit, ich bin da halt in den Kindergottesdienst gegangen. Ich glaube, das würde man so wahrnehmen wie die normale durchschnittliche Freikirche. Nur ein bisschen charismatischer vielleicht. Jetzt nicht übertrieben, also da gibt es Extremeres. Aber ja, genau, und ich bin dann zum Kindergottesdienst gegangen und dann irgendwann war ich bei den Jugendlichen und dann wurde ich da mitgenommen, dass ich im Lobpreisteam mitmachen soll. Und dann habe ich im Technikteam mitgemacht, dann habe ich mal Jungschau mitgestaltet. Also ich habe das komplette Programm.
Freikirchenkarriere.
Ja, echt.
Also, aber das heißt schon, deine Eltern waren Teil dieser Gemeinde und du bist da reingeboren,
genau.
Sozusagen.
Ja, und da, das war auch mein Social Circle und ich habe wirklich das komplette Programm mitgemacht. Und es war auch richtig cool. Also ich habe da ganz positive Erinnerungen dran. Genau, das ist meine Freikirchenzeit. Ich habe auch, aber bin auch landeskirchlich konfirmiert. Und auch da bin ich ganz glücklich mit und auch ganz
aber
happy.
Das musst du mir jetzt erklären.
Aha.
Aber fand es dann innerhalb dieser Gemeinde?
Nein.
Also hatten, sondern da gab es dann immer auch einen Bezug dann noch zur Landeskirche.
Den gab es. Und das war mir auch ganz wichtig, das zu sehen. Das war schon, tatsächlich war mir das Freikirchliche, glaube ich, bekannter oder familiärer als das Landeskirchliche. Das war mir dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Konfi angefangen habe, neu. Und das kannte ich einfach nicht.
Aber wie kam es? Haben deine Eltern gesagt, du, da fängt jetzt der Konfirmandenunterricht an und wir melden dich an? Oder hast du das selber?
Ich wurde gefragt.
Ja, okay.
Möchtest du das machen?
Ja.
Und ich wusste aber auch, das macht halt irgendwie, also in der Zeit zumindest hat es noch jeder gemacht.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ist es heute weniger so?
Ich bin total, also vielleicht zur Erklärung, ich bin auch freikirchlich sozialisiert und in einer Baptistengemeinde aufgewachsen und da gab es keine, also es gab schon Ökumene im Sinne von, man hat je nachdem im Ort Veranstaltungen auch mit den Landeskirchen gemeinsam organisiert, aber so eine enge Verbindung kenne ich nicht. Also dass ich als Gemeindekind, sage ich jetzt mal, wir hatten dann unseren Rallye-Unterricht und so eine Art Segnung, aber es war jetzt nicht so, dass wir oder dass ich in den Konfirmandenunterricht der evangelischen Landeskirche gegangen wäre oder so.
Ja.
Diese Kreuzung oder diese Verbindung gab es nicht. Von dem her ist es für mich schon spannend. Das
also,
kenne ich
ja,
so nicht.
Es gab auch tatsächlich also keine Überlappung dazwischen.
Okay.
Also ich war einfach dann in einem anderen Kontext. Da war jetzt nicht, also mit der Freikirche hatte das nichts zu tun. Tatsächlich haben wir innerhalb der Freikirche dann nochmal sowas wie so Bibelunterricht
ja,
und
genau,
dann so eine Segnung.
Kann ich auch.
Also ich habe beides gemacht einfach.
Okay. Du bist doppelt gesegnet.
Ja, absolut.
Mehrfach.
Alles klar. Hält besser,
okay.
Oder? Ja. Aber ich fand das wertvoll. Für mich war das schon auch ja, ein spannender Einblick. Und ich fühle mich auch jetzt der Landeskirche sehr verbunden.
Mhm.
Bin sehr glücklich damit, über auch bei der Erfahrung gemacht zu haben. Aber ja, ich muss schon sagen, das Freikirchliche ist mir, glaube ich, geläufiger. Also es ist mir präsenter, einfach weil ich da mehr Zeit verbracht habe als Jugendlicher. Und glaube ich, wurde ich auch theologisch deutlich mehr geprägt als in der Landeskirche. Genau. Das war so vielleicht der christliche Hintergrund. Ich habe dann nach dem Abi, das muss ich leider auch dazu sagen, wie soll ich das beschreiben, war ich in Amerika auf einer sehr charismatischen Bibelschule. Das ist auch irgendwie eine witzige Geschichte, wie das alles passiert ist.
Aber jetzt nochmal ganz, ich brauche nochmal kurz eine
Kontext.
Kurve zurück.
Okay.
Hattest du schon auch einen Freundeskreis dann innerhalb so der Kirche?
Landeskirche?
Ja, oder überhaupt auch der Freikirche? Oder wie waren deine Freundschaften?
Ach so. Ja, Freikirche.
In deiner Jugend? Oder eher gar, also auch viele Freunde, die gar nichts mit Kirche zu tun hatten? Oder hat sich schon auch viel Privates innerhalb dieser Kirche abgespielt?
Teils. Also viel Privates natürlich, weil ich da einfach viel Zeit verbracht habe. Viele von meinen Freunden waren aus freikirchlichen Verhältnissen, nicht nur meine Gemeinde, teilweise auch Schule, aber ja, der deutliche Mehrheit war schon freikirchlicher Anteil. Die Bubble, gell, das ist schon...
Ja, das finde ich nämlich auch immer ganz spannend.
Ja, genau. Dann kam es Abi. Dann wollte ich irgendwie aus Europa raus. Ja, ich muss mal was anderes sehen irgendwie. Und dann bin ich über verrückte Umstände oder irgendwie weiß auch gar nicht ganz, wie das gelaufen ist. Ich wollte auch tatsächlich sowas machen wie so eine Bibelschule oder sowas Frommes und irgendwie Gott mehr kennenlernen, weil mir schon irgendwie, ich hatte schon dieses Bewusstsein von wegen, ich bin jetzt damit aufgewachsen, aber ich weiß gar nicht, ob das meins ist.
Okay.
So, das hatte ich schon das Gefühl und habe gedacht, okay, ich will mir da Zeit nehmen. Außerdem nicht mal, ja, auch diese Chance nutzen, nach dem Abi mal weg zu können. Das ist ja heutzutage fast normal. Das ist eigentlich ein großer Luxus, aber habe ich gedacht, okay, vielleicht geht es ja.
Okay, und das heißt, klingt aber auch so, also Glaube war schon für dich wichtig, nicht nur, weil du da reingeboren bist, sondern das hatte schon auch da für dich eine Bedeutung.
Total, oh ja, klar.
Okay,
doch.
Und das hat mich schon sehr berührt. Das auch nochmal vertiefen.
Ja, klingt also so, ich glaube, mein eigenes Glaubensleben hat vielleicht so 13, 14 angefangen, wo man dann mal selber ausprobiert, wie ist denn das mit Beten und so. Das ist, kann man ja mal probieren oder so. Also ich, doch, schon, hat sich entwickelt. Aber ich immer das große Bewusstsein auch irgendwie, das wurde mir, damit bin ich aufgewachsen. Mhm. Und ich war damit nicht selbstständig oder unabhängig oder so. Das war mir schon bewusst. Dann, ja genau, dann war dieses Kapitel Bibelschule, also sehr charismatisch. Wenn ich den Namen nennen würde, würden das Leute kennen, aber das will ich jetzt nicht, weil dann label ich mich damit und dann denken Leute irgendwas, was nicht stimmt. Ja, vielleicht muss man da sogar anfangen, schon inhaltlich ein bisschen zu reden. Diese Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, diese Freikirche, ich bewerte das total positiv und habe da wirklich viel gelernt, bin da viel auch gewachsen, wurde in Verantwortung integriert, durfte da auch mitgestalten und so. Eine Sache, die tatsächlich schwierig war, ist, dass natürlich, also wenn ich meine, dass es eine Durchschnittsfreikirche ist, dann hat es natürlich alle Vor- und Nachteile. Und bei den Nachteilen ist halt zum Beispiel auch dabei, dass ich sehr gelernt habe, mein Christsein nach außen zu leben und sehr gut als guter Christ auszusehen. Und gut natürlich Dingen, also die wirklich in mir vorgehen, die gut zu verstecken.
Also gut im Sinne von, man erfüllt oder man weiß, wie man zu leben hat, was richtig und was falsch ist. Oder gut im nochmal in einem anderen Sinne.
Du hast krasse Vorstellungen wie, also ich, bei Zwischenraum habe ich dann dieses Wort gelernt, normativ. Also dass man sehr klar weiß, was richtig ist und wie, genau. Und wie das auszusehen hat und was korrekt ist. Also ein bisschen auch, man, in einem anderen Kontext nennt man das auch Gesetzlichkeit vielleicht. Im Negativen nennt man das so. Und das war mir, also ich war, das war mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst, aber das hatte ich sehr krasse Vorstellungen von mitgenommen.
Wie so ein Leben auszusehen hat.
Genau, was richtig ist, was fromm ist, was ordentlich ist und wer auch also halt einfach dem Dorf dran vorbeilebt.
Ja.
Mit entsprechender Bewertung.
Ja.
Ja, gut, vielleicht muss man da auch dann mal Richtung Queerness reden. Also, es geht ja hier um meine Geschichte.
Jetzt wird's doch persönlich, Achtung,
Tobi. Ach Mann, das fällt mir ja schon schwer. In dritter Person ist es einfacher zu sagen. Also, bei mir hat es angefangen, ich habe das versucht zu rekonstruieren, so genau wie ich kann. Ich denke, in der 8. Klasse, 7. Klasse, sowas.
Okay, dann ist man, lass mich überlegen, so 13, 14.
Genau,
oder?
Ungefähr dann. Hab ich gemerkt, ja, hoppla. Ist ja komisch. Ich spüre da Sachen, das ist ja merkwürdig. Was hat es denn damit auf sich? Da hat mich keiner drauf vorbereitet. Das ist jetzt eine Überraschung. Was mache ich denn damit? Und zwar, dass ich halt plötzlich manche Jungs ganz arg toll fand. Und das hat mich doch sehr verunsichert.
Okay.
Sehr, das war ganz schrecklich für mich. Generell, ich glaube, ich war auf Pubertät nicht vorbereitet. Also zusätzlich, also wahrscheinlich auch durch dieses gesetzliche Denken von wegen, meine Vorstellung war, ja gut, also ich spüre nichts, nehme nichts wahr, alles perfekt und also Sexualität sowieso ein Thema, was eigentlich schon fast Sünde ist, sehr schwierig. Dann in die Pubertät zu kommen, ist natürlich eine Herausforderung. Meine Eltern waren da cool, also das ist nicht das Problem, aber meine christliche Sozialisierung, die war da schon so ein bisschen, hat dafür gesorgt, dass ich halt so ein bisschen nach außen gelebt habe, so als von wegen, nee, existiert gar nicht, gibt nichts.
Okay. Also
auch
das heißt,
nicht
aber,
drüber reden können und so.
Also generell nicht. Jetzt
generell nicht.
Nicht nur jetzt tatsächlich im Bezug auf dieses Queer-Thema, dass du halt Jungs auch irgendwie gut fandest, sondern so generell überfordert mit diesem Hilfe.
Generell,
Was passt da, was passiert da überhaupt?
Ja.
Okay.
Aber es ist natürlich blöde Voraussetzung.
Doppelt schwer.
Ja, blöde Voraussetzung, dann überhaupt drüber zu reden. Und gerade diese, also das hat dann schon dafür gesorgt, also ne, 14, dass ich da nie drüber geredet habe, gar nicht.
Okay. Das heißt, es war auch jetzt in dieser, weiß nicht, du hast ja schon erzählt, irgendwie so Jugend-Teen-Kreis, war nie auch irgendwie mal ein Thema. Das erstaunt mich. Also ich, weil ich bin so, ja, ich war ja Teenie in den 90ern und ich hatte das Gefühl, da war das ganz viel Thema. Also natürlich schon auch verbunden mit sehr vielen Regeln. Also das kenne ich total. So dieses, genau, aber da wurde sehr viel auch über das Thema Sexualität gesprochen, aber halt mehr so im Sinne von ganz klar, okay, das gehört halt in die Ehe zwischen Mann und Frau und Hilfe und auf jeden Fall davor gar nicht, aber das war schon Thema. Also es war überhaupt nicht so, dass man jetzt das Gefühl hatte, dass das irgendwie generell irgendwie komisch oder nicht vorhanden.
Ich glaube, Sexualität wurde angesprochen. Ich kann mich selber nicht dran erinnern, dass also über queere Thematiken geredet worden ist, also über schwule Menschen, lesbische Menschen, trans Menschen. Also in meiner Schulzeit hat es nicht existiert.
Okay.
In meiner Gemeinde, ich kenne vielleicht, also es wurde vielleicht, ich wüsste ein Beispiel, wo mal was, da wurde mal eine Geschichte erzählt von irgendeinem Menschen oder so. Aber das war auch nicht Teil eines Themas, eines Abends, sondern das war dann ein Mensch, der das erzählt hat, was er wo irgendwo gelesen hat.
Okay. Also Queerness war auch kein Thema, aber tatsächlich so dieses Beziehung oder mal die irgendwie so verliebt sein, das war irgendwie schon Thema.
Ja, ach, kann ich mich nicht so dran erinnern irgendwie. Also war mir tatsächlich fremd oder neu, keine Ahnung.
Aber eben, vielleicht dann kann ich das gut nachvollziehen, das ist ja dann eine doppelte Überforderung sozusagen.
Ich habe einfach nicht genug Fernsehen geguckt als Kind oder so. Also das kann schon sein, keine Ahnung.
Ja,
oder?
Egal. Aber es war ja so.
Ja.
Aber das heißt, du warst mal doppelt kurz überfordert.
Kurz überfordert, ja.
Das, also nicht das kurz, schon, doppelt überfordert.
Ja, nee. Also ich habe das auch schon von vielen Leuten in meiner Altersgruppe gehört, dass in unserer Kultur auch in den Familien da nicht drüber geredet wird. Das ist in Amerika zum Beispiel ganz anders.
Okay.
Aber bei uns ist es so, also eine Aufklärung von den Eltern, das ist eigentlich allen unangenehm, sowohl den Eltern als auch den Kindern. Und deswegen findet das auch nicht statt.
Nee, das findet ja auch in der Regel statt, dass man irgendwann mal so ein Buch geschenkt bekommt.
Also ich bin tatsächlich, also meine Eltern, die sind wunderbar, die sind so toll. Bei uns lief das so. Meine Mama hat gesagt, okay, irgendwie Kinder aufklären und sowas, muss man ja irgendwas machen. Dann hat sie ein Buch gekauft und das hat sie bei uns auf dem Gästeklo einfach deponiert, dass man das anonym lesen kann. Wie schlau ist das denn? Das ist doch genial, oder? Oder?
Das ist eine gute
Frage.
Nee, weil ich habe das geschenkt bekommen, so ein christliches Aufklärungsbuch, ich glaube zum 13. Geburtstag. Mhm. Da ging es schon auch erstmal so ganz um die Körper, die Unterschiedlichkeit und was da so passiert.
Also war schon auch gut.
So genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, es war gar nicht so verkehrt. Aber da ging es natürlich auch, was passiert körperlich, wenn man in die Pubertät kommt, was verändert sich, so. Aber es wurde auch tatsächlich unkommentiert, ohne Gespräch dazu geschenkt. Aha. Und dann ging es natürlich auch darum, genau, wie entstehen denn überhaupt Kinder und was bedeutet das? Wobei ich ehrlich gestehen muss, ich war davor schon durch die Bravo aufgeklärt.
Ja,
die war ganz in.
Das hätte ich mir nie gekauft. Oh Gott, das ist ja so weltlich. Ich war schon echt fromm, ey.
Du warst wirklich echt,
ich war echt
sehr fromm.
Sehr fromm. Aber das fand ich so toll, ey. Das ist so eine gute Idee.
Okay, aber komm,
blöderweise stand in diesem Buch drin, dass es solche Phasen gibt in der Pubertät, wo man sich mal zum eigenen Geschlecht angezogen fühlt.
Tatsächlich.
Ich glaube nicht, dass das Buch jetzt irgendwie voll daneben war. Und das stimmt ja auch.
Ja.
Also es gibt ja auch Menschen, die erleben das in der Pubertät als Phase. Aber das ist halt nicht Queerness.
Nee.
Und das ist ein Unterschied. Und das ist tatsächlich auch ein großes Problem, dass Leute denken, das ist eine Phase. Mhm. Und ich habe das gedacht.
Mhm.
Und irgendwann, Anfang 20, habe ich dann gedacht, sag mal, wie lange geht eigentlich so eine Phase?
Diese Phase eigentlich auch?
Und ich habe das Gefühl, ich glaube, ich bin jetzt aus der Pubertät langsam raus eigentlich, oder nicht? Und so. Das war so. Und deswegen, weil das halt da drin stand, habe ich das einfach gesagt, ja gut, dann egal und so. Und
aber das heißt, eigentlich war das Bild klar und du hast einfach gedacht, ja okay, ich empfinde jetzt da zwar irgendwas, aber das wird auch schon einfach wieder weggehen.
Ja, wobei ich auch nicht weiß, wie sehr ich mir das eingestanden habe, ehrlich gesagt. Das war schon auch, also ich habe das schon so weit weggedrückt, wie es geht.
Okay.
Mich auch, also die Begriffe schwul oder so, das ist nie durch den Kopf. Das war mir klar, dass das auf jeden Fall was anderes ist. War auch bei mir ganz anders besetzt, der Begriff schwul.
Okay.
Also war irgendwie fremd, irgendwie komisch, auf jeden Fall, also tatsächlich auch in der Kategorie irgendwie nicht ganz gesund und irgendwie ein bisschen merkwürdig und so. Okay. Und hätte ich niemals mich mit bezeichnet und ganz weit weggehalten, auch nie tatsächlich weiter mich informiert drüber, komischerweise.
Okay. Aber das heißt, das ist jetzt auch was, was du im Nachhinein dann quasi so für dich definierst, dass du damals so dieses Gefühl hast, okay, das ist halt jetzt irgendwie, da ist schon was da, ich benenne das gar nicht, aber ich warte, bis es vorbeigeht.
Ja, ich glaube, ich habe das einfach so weit es geht ausgeblendet. Mhm. War auch einfach zu anstrengend und auch einfach kein Raum dafür.
Okay.
Also ist jetzt, ich hätte da schon auch gute Freundschaften gehabt, mit denen man da reden hätte können, so, aber irgendwie wollte ich das auch nicht. Ich meine, generell wollte ich da mit niemand reden, hatte ich nicht. Viel zu sehr eben in diesem schön nach außen leben, dass alles passt. Mhm. Und was dann innen ist, ja, das erklären dann Gott und ich und so. Und
oder vielleicht auch gar, am besten gar nicht so genau hingucken.
Ja, genau.
Mal einfach weitermachen.
Also es war vielleicht zumindest mal die Schulzeit. Aber ich muss schon auch sagen, ich hatte schon auch krasse Vorurteile, ne? Mhm. Also es war schon, obwohl ich keine Ahnung hatte, worum es in diesem Thema überhaupt geht, war mir klar, dass ich da auf jeden Fall nicht dazu gehöre.
Okay.
Weil das ja auf jeden Fall nicht fromm und nicht christlich und das geht auf gar keinen Fall. Und da frage ich mich aber auch, weil also ich kann mich nicht dran erinnern, dass jemand da jetzt eine Predigt drüber gehalten hat. Deswegen frage ich mich manchmal, wo das herkommt.
Das ist tatsächlich echt eine Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Weil irgendwie kann ich mich nämlich auch oder zumindest an ganz wenige Aussagen erinnern, wo so ganz konkret das ausgesprochen wurde, dass das irgendwie nicht geht oder dass es Sünde sei oder wie auch immer. Und trotzdem war es irgendwie klar.
Genau, ja. Und aber zwar allen warum? Irgendwie. Also
irgendwie war das ganz klar, wie der Hase zu hoppeln hat. Also so, das ist richtig, schwarz-weiß und das ist Sünde. Und das, ja, also ich... Ich weiß nicht, so in den 90ern war ich Teenie und da gab es ja ganz viel so Richtung Schwarz-Weiß, auch welche Musik man hören darf und welche nicht, was christlich gut und richtig ist und was nicht. Aber so explizit zu diesem Thema, das war eigentlich nicht vorhanden. Mhm. Vielleicht war es auch das, weil es einfach nicht vorhanden war, war es.
Ja, war auch das Gefühl ist eine Aussage, ne?
Das ist ja eigentlich gar nicht richtig, weil das gerade in der Kirche, ich kann mich nicht, also an eine einzige Person kann ich mich erinnern, da war ich aber erst 13, die war ein bisschen älter als ich, eine Frau, die dann halt aber freiwillig, glaube ich, auch aus der Gemeinde dann raus ist, wo ich im Nachhinein mitbekommen hatte, die hatte dann einfach eine Partnerin. Mhm. Die hat sich in eine Frau verliebt und war mit der dann auch zusammen. Mhm. Und das ist wirklich jetzt im Nachgang, im frommen Kontext die einzige Berührung, die ich mit dem Thema hatte. Lange Zeit.
Ja, okay.
Vielleicht ist das auch eine Erklärung, aber das finde ich tatsächlich auch spannend.
Ich glaube, also wenn man halt ein Thema zum Tabu macht oder wenn man ein Thema gar nicht anspricht, ist ja auch eine Aussage. Ja. Wenn du das sagst in der Gemeinde, das hat keinen Platz, dann hat das halt auch keinen Platz. Also
das stimmt.
Das ist schon auch was damit gesagt. Aber ja.
Gut, aber ja, genau, für dich war es auf jeden Fall auch so, offensichtlich.
Komischerweise, gell? Also, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie einfach zu wenig Fernsehen geguckt. Oder so. Ja, genau, also das war mal vielleicht so der Ausgangspunkt. Dann meine Bibelschule war insofern spannend, da könnte ich viel zu erzählen. Wilde Zeit. Oh wow, ich habe 3 Monate gebraucht, um da überhaupt anzukommen. Neun Monate.
Neun, okay.
Nee, also es ist also eine wilde Geschichte. Okay. Ursprünglich habe ich gedacht, ich bin nur 3 Monate da und breche das dann ab und was weiß ich und so. Aber naja, wilde Geschichte. Und die Bibelschule dort, die haben, ich will die jetzt nicht in so ein negatives Licht drücken, da ist vieles also einfach anders, ne? Auch amerikanisch und so und auch riesengroße charismatische Freikirche, deren Namen man kennt. Und die haben auch einen Menschen, der sich dieses Themas da, also der halt selber auch so eine Geschichte hat, wo er sagt, er wäre davon jetzt geheilt worden oder sowas. Und der hat da auch eine Gruppe und die redet da Menschen.
Also da bist du da, dort begegnet.
Da bin ich dem Thema einmal begegnet. So. Was aber so interessant ist, da habe ich immer noch das war so weit abgespalten, dass ich mich da so, nee, da bin ich ja kein Teil von und so. Das betrifft mich ja gar nicht.
Okay, du hast als theoretisches Thema für dich da quasi.
Absurd, oder?
Genau, oder du bist dem als theoretisches Thema begegnet.
Komplett.
Und hast gar keine Verbindung zu dir selber gehabt.
Überhaupt gar nicht.
Tobi.
Ist nicht gesund.
So spannend.
So spannend, was man alles abspaltet. Es wird noch besser, ne? Jedenfalls positive Dinge möchte ich sagen über diese Bibelschule. Und zwar erstens, was sie mir geholfen haben, die haben mir ein bisschen geholfen, von dieser Gesetzlichkeit wegzukommen, weil die schon sehr ihren Glauben auch aus dem Herz rausgelebt haben und schon erstmal begeistert waren von Gott und von Jesus. Und das hat mir wirklich gut getan. Und die haben auch lange Kirchengeschichte und die hatten auch diese Phasen von komischer Gesetzlichkeit. Und da haben die auch relativ stark dagegen gepredigt mit der Gnade Gottes. Und das hat mir wirklich gut getan.
Sehr schön.
Das war echt toll. Und ich habe da viel profitiert. Bin ich wirklich dankbar. Andererseits finde ich es natürlich hochproblematisch, wenn man solche Geschichten von Menschen auf die Bühne stellt und auch ausschließlich solche Geschichten auf die Bühne stellt und nicht die von Menschen, die das anders erlebt haben. Was suggeriert man damit? Damit sagt man natürlich ganz klar, das ist wohl für alle queere Menschen so, wenn wir hier ein Beispiel haben, dann müssen ja alle irgendwie geheilt werden. Und ich finde, man darf sowas nicht machen, ohne in dem Kontext irgendwie die Geschichte der Ex-Gay-Bewegung zu erwähnen und irgendwie dazu zu sagen, was da für Schaden angerichtet worden ist, was das für eine Katastrophe war. Und also vielleicht muss ich auch nochmal dazu sagen, ich kenne keinen queeren Menschen, der sich das irgendwie ausgesucht hat, queer zu sein. Das ist kein Spaß oder so. Das macht man nicht, weil einem langweilig ist. Also alle Menschen, die ich kenne, wollten das eigentlich loswerden und hätten sich gewünscht, dass sich das ändert.
Ja, genau. Aber das macht mich tatsächlich, wenn ich das höre, schon fast wieder ein bisschen traurig. Also so die Formulierung.
Ja.
Weil es ist, also ich glaube, das, ich finde das auch, ich finde das wirklich, da sind schlimme Dinge passiert. Und es ist ja auch erwiesenermaßen so, dass es Teil der Identität ist und dass es in der Regel nicht weggeht. Also es gibt natürlich, es gibt immer alles. Es gibt alle möglichen individuellen Lebensgeschichten. Mhm. Das ist so. Aber ich glaube, in der Mehrheit hat man schon festgestellt, dass es halt nicht funktioniert.
Ja.
So. Und das, ja, das macht mich tatsächlich echt betroffen.
Ja.
Diese Geschichten. Und ja, da bin ich bei dir. Ich spreche keinem Menschen seine Lebensgeschichte ab. Und natürlich gibt's alles und jeder darf ja auch für sich frei definieren, wie er leben möchte oder nicht. Aber daraus dann eine allgemeingültige Regel für alle zu machen, ich glaube, das hat die Geschichte ja sehr deutlich gezeigt, dass das nicht funktioniert und dass da viel Leid passiert ist.
Die Menschen sind jetzt bei Zwischenraum, weißt du? Also ich kenne die Lebensgeschichten.
Ja.
Das ist auch das Problem, warum ich bei dem Thema nicht so neutral bin. Ich bin da wirklich wütend, weil ich halt mit den Leuten geredet habe.
Ja.
Das ist echt, also ja.
Ja, und deshalb machen mich tatsächlich von außen betrachtet so Formulierungen schon ein bisschen traurig, wenn du das so formulierst im Sinne von, ja, jeder will das eigentlich loswerden.
Ja.
Ne? Weil ich bin jetzt hetero. Und ich kenne keinen heterosexuellen Menschen, der das so für sich formulieren würde.
Ja klar, natürlich. Du gehörst ja auch zur Mehrheit.
Genau, und zu dem zur Mehrheit. Aber eigentlich wünschte ich mir natürlich, dass man irgendwann so weit ist, dass man das als queerer Mensch für sich auch nicht direkt immer so negativ bewerten muss. Und das macht mich dann immer traurig, weil ich das Gefühl habe, ja, okay.
Aber wer gehört schon gern zur Minderheit?
Nee, also, voll.
Wer hat denn gern sowas Anstrengendes? Vielleicht muss ich das auch mal ganz klar. Es ist echt, also mir auch wichtig, dass Leute das hören. Kein Mensch sucht sich aus, queer zu sein. Das ist kein Spaß. Das ist nicht einfach lustig und nett. Das ist für die Menschen, die ich kenne, die Krise ihres Lebens. Und das war es für mich auch. Und eigentlich versuchen die Leute nur normal zu leben und klarzukommen. Aber ja, zurück zum Thema. Jedenfalls, dieser Mensch hatte seine Geschichte. Was ich positiv fand, ist, dass er ehrlich war. Und das hat mir geholfen tatsächlich.
Okay.
Das war aber auch erst nach der Bibelschule, dass ich mal irgendwann gesehen habe, der hat ja mal seine Lebensgeschichte erzählt.
Okay.
Und das war für mich tatsächlich auch also einer der ersten Menschen, wo ich gedacht habe, oh krass, man kann darüber reden. Ist ja interessant, der traut sich das. Auch mutig. Die Geschichte hatte dann zwar am Ende den Turn von wegen, ja, und jetzt bin ich mit einer Frau verheiratet und habe Kinder.
Ja. Aber es gab zumindest meine Sprache. Es wurde überhaupt drüber gesprochen.
Ja. Also jetzt im Nachhinein bin ich natürlich, also in einer gewissen Weise dankbar, dass ich während der Bibelschule da nicht auf Leute zugegangen bin, weil ich weiß nicht, was die mir da erzählt hätten. Ja.
Ja. Aber jetzt bist du ja schon einen Schritt weiter, weil jetzt verbindest du es mit dir schon,
Tobi. Ja, wir müssen jetzt noch, da ist noch was, ganz viel dazwischen.
Ja, ne? Genau, das also interessiert auch, mich nämlich noch, das dazwischen. Ja.
Also auch, natürlich gab es irgendwann den Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ach, das geht ja gar nicht weg.
Die Phase hört nicht auf.
Es ist halt keine Phase.
Ja, es ist keine Phase.
Dann war auch die Frage, was ist es denn? Das ist übrigens auch die Frage, die ich für viel relevanter halte. Also die relevante Frage ist nicht, ist es gut oder ist es schlecht, sondern was ist es denn überhaupt, bevor man überhaupt irgendwie bewerten kann? Und da habe ich natürlich auch lange gesucht, was heißt es denn überhaupt, was bedeutet das? Und ich hatte natürlich in meiner schlimmen, vorgeprägten und vorurteilsbelasteten Vorstellung schon den Gedanken auch, da muss jetzt in meinem Leben irgendwas schiefgelaufen sein.
Okay.
Ganz arg. Und da hatte ich auch konkrete Gründe dafür, woran das...
Krass.
Ja, wirklich.
Ja. Okay. Aha. Also du hast dir selber eine Erklärung gesucht,
absolut.
Wie das überhaupt sein kann.
Hab mich da auch versucht, selber zu therapieren. Was so witzig ist, ist, wenn ich dann halt, ich habe keine Bücher zugelesen, aber wenn ich dann nachher Bücher zugelesen habe, habe ich gemerkt, dass dieses Gedankengut das gleiche ist. Dann habe ich mich auch gefragt, woher ich das habe. Jetzt im Nachhinein habe ich dann gedacht, Mensch, wie bin ich denn da drauf gekommen? Also ich hatte auch die Vorstellung von wegen, ach ja, in meiner Vaterbeziehung wäre jetzt irgendwas... Okay. Das wäre jetzt problematisch oder sowas, weil er irgendwie nicht da gewesen wäre oder sowas. Das muss ich später richtig stellen. Es tut mir jetzt furchtbar leid, dass ich so gedacht habe, weil er hat überhaupt nichts falsch gemacht. Also es ist wirklich krass. Ist auch ein bisschen toxisch, wenn man sich überlegt. Also,
das schockiert mich ein bisschen gerade. Ja, genau. Es ist ja tatsächlich, also dieses Gefühl, das ist falsch, steht ja dann, und ich muss dafür eine Erklärung finden, damit es für mich in mein System wieder passt.
Ja klar, weil ich ja so normativ gelebt habe.
Ist so groß, dass man sogar anfängt, dann in seiner Herkunftsfamilie irgendwas...
Irgendwelche Gründe zu suchen.
Irgendwas zu suchen. Na klar, ja, ja. Das ist schon, also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Das ist schon krass.
Ja, es tut mir auch schrecklich leid.
Ja, aber also, ja, natürlich in der Beziehung, in der Eltern-Kind-Beziehung, ja, aber auch für dich.
Mhm.
Also
ja, klar.
Das ist ja schon, also dann muss dieses Normativ, das ist ja dann
extrem
so groß,
aha,
dass man über die eigene erlebte Beziehung, die man in der Familie oder erlebt hat, da ja schon, also drüber hinweg geht und dann irgendwie krampfhaft irgendwas sucht, damit man es für sich wieder ins System packen kann.
Ja, kognitive Dissonanz.
Voll krass.
Man muss sie halt irgendwie auflösen, gell? Wahnsinn, wozu Gehirne in der Lage sind, oder?
Ja.
Also erstes halt mit dem Abspalten hat halt irgendwann nicht mehr funktioniert. So.
Und dann muss man eine
Erklärung
finden.
Ja. Dann muss man Gründe finden. Und den zweiten Grund, den ich hatte, das war, ich war aus verschiedenen Gründen spät dran in meiner körperlichen Entwicklung.
Mhm.
Also, ach, Internet, soll man sowas erzählen? Ich glaube, es ist unproblematisch. Ich hatte als Kind mal Asthma und es wurde halt mit Cortison behandelt. Übrigens super, weil es wurde geheilt. Wirklich krass, medizinisch toll. Aber ich habe halt ganz lange Cortison genommen und es verzögert halt die Entwicklung.
Ja, das auch
das
nicht.
Das macht nichts jetzt so kaputt oder so. Mhm. Also das ist einfach nur, dass ich halt einfach zwei Jahre später dran war als alle anderen. Und das war natürlich dann auch meine Erklärung. Ah, deswegen finde ich jetzt die Jungs so toll, weil die sind so groß und stark und erwachsen und sowas. Und das fehlt mir jetzt und das sollte ich haben und weil mir das fehlt, finde ich das dann attraktiv.
Du hast eigentlich für dich einfach Deutungen oder du hast einfach Erklärungen und Deutungen gesucht.
Und das Witzige ist aber ich habe das jetzt, also hinterher, also jetzt in 1000 Jahre hinterher, habe ich das bei so vielen Menschen gehört oder gesehen oder Menschen schreiben das in irgendwelche Ratgeber rein, dass das Gründe wären. Also absurd irgendwie. Dann habe ich auch gedacht, hä, das ist ja komisch. Deswegen habe ich mich tatsächlich auch in dieser Geschichte von den Menschen bei meiner Bibelschule an manchen Stellen wiedergefunden.
Mhm.
Und das fand ich halt auch merkwürdig. Dann habe ich halt auch gedacht, ah, oh, was ist denn, ja, okay. Ja. Tatsächlich theologisch hatte ich zu dem Thema übrigens gar keine Ahnung, außer dass es auf jeden Fall falsch ist.
Aber das auch nicht näher vertieft, sondern es war
einfach
so. Nein,
das ist doch klar. Gibt es nichts zu diskutieren.
Ja.
Das ist doch völlig offensichtlich.
Ja.
Aber ich glaube halt tatsächlich, der Stand, wo ich war, ist das, wo viele Menschen auch jetzt in meinem Umfeld sind. Und ich darf das nicht verurteilen, ich war selber da.
Mhm.
Ich darf nicht sagen, ah, was für ein Vollidiot oder sowas, weil ich war der Vollidiot. Mir war so klar, dass das falsch ist. Es war mir komplett fremd. Ich hatte auch keine anderen Menschen, die schwul, lesbisch, sonst waren, was ich, also irgendwann fand ich das dann auch merkwürdig, weil ich gedacht, bin ich denn der Einzige?
So, ja, das glaube ich.
Und ich, also üble Vorurteile. Mhm. Keine Ahnung, was es ist, aber ganz klar, auf jeden Fall böse, schlecht, auf jeden Fall ganz viel Sex, deswegen böse. Und ja.
Nee, und deshalb habe ich vorher...
Das war mein Standpunkt so, ja.
Genau, das habe ich vorher auch nach deinem Freundeskreis gefragt, weil ich tatsächlich, ich bin ja auch freikirchlich aufgewachsen, aber gut, vielleicht macht es auch meinen Beruf, ich weiß es nicht, weil ich hatte dann einfach, also in der Kirche auch null Berührungspunkte, bis auf diese eine Geschichte und eben dieses Dogma, dass man sehr genau wusste, was richtig und was falsch ist. Aber dann in meinem Umfeld sonst gab es dann einfach... Mhm. Die Berührungspunkte. Also es gab dann einfach Menschen, die ich kennengelernt habe, die halt queer waren, sei es jetzt im Studium und die das auch so ganz selbstverständlich und natürlich einfach gelebt haben und es war gar keine Frage.
Keine Ahnung, habe ich vielleicht Pech gehabt. Oder durch meine Flucht in die Gemeindewelt habe ich mich, glaube ich, genug verbarrikadiert. Da finden da Leute so nicht aus Versehen rein, wenn man da nicht reinpasst oder so.
Okay. Aber ist ja spannend. Okay, dann warst du in deinen Erklärungsmustern.
Ja, und dann ging es irgendwie um, also ich glaube, das betrifft auch jeden Mensch mal, also Männer in der Pubertät, die fragen sich dann, ach, bin ich ein richtiger Mann und so und fehlt mir irgendwas? Und das war natürlich auch ein Thema und so. Mhm. Besonders, wenn es um Körperlichkeit ging und sowas, weil die konnte ich halt nicht vorweisen. Das war dann schon, das waren meine Gründe. Da habe ich gesagt, das ist doch völlig klar und so. Mhm. Und da habe ich dann versucht, mich zu therapieren. Zum Glück bin ich dann nicht auf irgendwelche Leute zugegangen. Oh Gott.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Tobi, wenn du das erzählen magst, du musst es nicht erzählen, aber wie therapiert man sich selbst oder versucht's?
Naja, also wenn du halt diese Gründe hast, dann versuchst du mal irgendwie Bücher zu lesen oder keine Ahnung.
So.
Ja, ich weiß gar nicht ganz genau. Kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, was dann war. Also ich war diese Bibelschule, viel Gutes, manches auch ein bisschen schräg und so. Es ist so der charismatischste Ort auf dem Planeten. Das ist schon, da gibt es auch echt weirde Sachen.
Das ist ein anderes Thema.
Ja, müsste man jetzt in einem anderen Podcast
drüber reden.
Also wirklich, das. Aber wirklich auch, ist mir wirklich wichtig, das positives Licht dazulassen. Also diese Ehrlichkeit dieses Menschen, auch wenn ich seine Meinung nicht teile, hat mir gut getan. Dann war ich wieder in Deutschland, vieles anders, habe angefangen zu studieren. Und dann hatte ich einen Kumpel kennengelernt, der jetzt auch immer noch mein bester Kumpel ist. Hetero, keine Sorge. Den habe ich tatsächlich auch schon vor der Bibelschule kennengelernt.
Okay.
Und der hat selber auch eine Geschichte zu diesem Thema. Und zwar, ihm gegenüber hat sich ein Kumpel geoutet.
Mhm.
Und da hat er gemerkt, dass das in ihm, er beschreibt es so, als wäre in seinem Herzen ein Riesenstein runtergefallen. Okay. Als wäre jetzt was kaputt gegangen. So.
Okay.
Und das fand er so schlimm, dass er sich dann mit diesem Thema beschäftigt hat.
Okay.
Und er kommt aus so einer Familie, wo man starke Meinungen hat. Also wirklich, wirklich tief beschäftigt und wirklich, also richtig informiert. Und dann ist er zu einer positiven Haltung gekommen, was das Thema angeht.
Okay, das heißt aber, der war auch fromm, sage ich jetzt mal.
Ja, sehr, ja,
okay.
Total. Aber ein Diskussionsmensch und auch so einer, der auch...
Der wollte es dann wissen.
Der kann auch anecken und der kann auch in frommen Kreisen sein oder anderer Meinung sein. Und hat da dann auch ein bisschen, oder macht es auch gerne, dass er Leute dazu aufklärt.
Okay.
Und auch anfängt, über das Thema zu reden. Und das hat er halt in unserer Freundschaft dann auch bald gemacht.
Spannend.
Und es war so lustig, weil dann haben wir halt... inhaltlich darüber geredet und dann habe ich das erste Mal auch mit ihm diskutiert. Ich in der Kontrahaltung, er in der Pro-Haltung.
Das ist ja total abgefahren, Tobi, eigentlich.
Gott hat mir diesen Menschen geschickt. Ich habe keine Erklärung. Es ist so witzig.
Nee.
Und das Witzige war aber, ich habe immer aus der dritten Person geredet, weil es ging ja nicht um mich. Ich war ja bei niemandem, bis zu diesem Zeitpunkt, noch niemandem
Das
erzählt.
Und du hast ja quasi in der Sache diskutiert.
Komplett.
Ich kann mir das total gut vorstellen.
Also wir sind jetzt so 2015 oder so. Es hat noch 4 Jahre gebraucht, bis ich jemandem das erzählt hat. 4 Jahre!
Ja, das ist krass. Aber wie spannend. Also wie spannend, Tobi, dass du dann ja irgendwie auf eine Person getroffen bist.
Ja, aus dem Nichts. Und es war so wild, weil wir haben uns, ich hatte seinen Kontakt nicht, wir haben uns dann immer wieder zufällig in der Stadt getroffen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, lass mal abhängen und so. Und dann haben wir irgendwann mal bis nachts um 3 diskutiert über dieses Thema. Und dann, wir sind dann auch schnell an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, oh, wir kommen hier diskussionsmäßig nicht weiter. Okay, wir holen uns jetzt mal 2 Bücher, ein Pro-Buch, ein Kontrabuch. Er sucht das Pro-Buch aus, ich suche das Kontrabuch aus und wir machen einen Tausch. Ich habe das Pro-Buch gelesen, er das Kontrabuch.
Okay.
sowas haben wir gemacht, ne?
Ja, das finde ich super.
Ja, das Pro-Buch war, und ich kann es sehr empfehlen, God and the Gay Christian von Matthew Vines. Mhm. Das Kontrabuch weiß ich nicht mehr, wie es heißt, und es war schrecklich. Ich habe das Buch von ihm zurückgekriegt, da war so die Hälfte durchgestrichen. Das war so Bullshit, was für ein Quatsch.
Okay.
Das war halt wirklich, das war wirklich auch so verschwörungsmäßig. Das war so die Gay-Agenda und wie soll man darauf antworten? Und da ist eine große Verschwörung dahinter, die wollen uns alle queer machen. Je. Und ich habe das auch beim Lesen mich total fremd da gefühlt, weil mir hatte niemand, also ich bin nicht, habe nicht angefangen auf Männer zu stehen, weil ich das irgendwo gesehen hätte, gar nichts, nirgends, im Gegenteil, war ja das Alien hier auf der Welt.
Das konntest du für dich auch so sehen, so okay, das hat jetzt gar nichts mit meiner Geschichte oder überhaupt mit irgendwas zu tun.
Und es war auch einfach theologisch schlecht und es war abgestumpft und es war daneben und es war kein gutes Buch. Und
ich wollte gerade sagen, da habt ihr aber auch irgendwie scheinbar ein echt krasses Buch erwischt.
Ich habe das irgendwo, also ich war noch in anderen christlichen Kreisen unterwegs und habe ich das irgendwo mal auf einem Buchtisch gelesen, mich damals natürlich nicht getraut, das anzufassen. Ich habe dann das bei Amazon bestellt, anonym, darf ja keiner wissen. Und dann, es war schrecklich.
Ja, okay, aber du hast damals offensichtlich auch als schrecklich empfunden.
Ich glaube, ich war ja also schon der Haltung und deswegen, es ist ja so ein bisschen ein Lagerdenken immer bei diesem Thema. Mhm. Und deswegen musste ich auch am Anfang dieses Buch gut finden, weil das war ja meine Meinung.
Ja.
Aber ich bin dann schnell dazu gekommen, so von wegen, auch man kann Anti sein, also man kann die Kontrahaltung haben, aber dieses Buch ist wirklich schrecklich. Das geht nicht.
Geht über ein paar Grenzen drüber.
Jedenfalls das Pro-Buch, das war das erste Mal, wo ich mich mit diesen Bibelstellen beschäftigt habe, wo ich doch ganz klar wusste, dass sie
doch eigentlich eine klare Haltung.
Total, die völlig reflektierte Haltung, ja. Da habe ich das erste Mal gedacht, das ist ja, kann ich jetzt gar nicht so leicht von der Hand weisen. Ich will jetzt hier nicht in die Tiefe gehen, was die theologische Diskussion geht. Kann ich auch gar nicht. Ich bin ja kein Theologe. Da gibt es super Bücher dazu, wie gesagt, könnt ihr gerne lesen. Mhm. Gibt es auch andere auf der Literaturliste von Zwischenraum auf der Webseite und sowas. Aber irgendwo habe ich dieses Buch gelesen und gedacht, Mensch, es ist tatsächlich einfach merkwürdig. Die Art und Weise, wie man diese Anti-Haltung begründet, das ist nicht so, wie wir unsere Ethik und Moral in sonstigen Fragen machen. Machen wir sonst nicht so. Und ich habe dann bei vielen Bibelstellen bin ich schnell über hinweggekommen, wo ich dann noch hängen geblieben, wo ich ganz lang hängen geblieben bin, war dann noch so Genesis. Mhm. Ich war dann so, aber Mist, ach, das kann ich doch nicht von der Hand weisen, das ist doch so, shit, das ist doch schwierig für mich. Und Jesus zitiert es auch noch, das ist gar nicht so einfach. Also ich hatte da immer noch in diesen Diskussionen, ich lange, lange noch anti.
Genau, weil du so, also wenn ich gehe davon aus, so wie du es beschrieben hast, genau, ist man ja auch so aufgewachsen oder auch so im Glauben, dass natürlich die Bibel schon auch ein Gewicht hat.
Ja, was heißt denn die Bibel? Also auch meine Wahrnehmung von der Bibel. Also auch das Bild, weißt du, die Texte sind ja...
Genau.
Aber
man möchte ja auch, also man möchte sich ja auch irgendwie daran orientieren, so ein Stück weit.
Finde ich auch gut.
Und wenn man dann tatsächlich an den Punkt kommt, das kenne ich auch gut, zu sagen, okay, jetzt muss ich aber mal vielleicht mich dann wirklich damit auch auseinandersetzen. So ehrlich, also wenn ich das schon immer behaupte und das auch möchte, dann kann ich mich halt nicht drauf ausruhen, ja, ich bin halt irgendwie so aufgewachsen, ich habe es vielleicht 50 Mal auch irgendwie so gehört, sondern dann muss ich vielleicht ja doch mal hingucken, was da steht und wie man das dann so überhaupt liest oder im Generellen steht oder für sich.
Also mein Kumpel hat mir sehr geholfen, eben theologische Hürden aus dem Weg zu räumen. Und ich bin dann zu dem Punkt gekommen, ach, vielleicht erzähle ich das auch noch, weil das Leute interessiert. Ich habe bei dem Thema mehr gemerkt als bei vielen anderen Themen, dass das, was ich für wahr halte, mehr mit meiner Weltanschauung und meiner Vorprägung zu tun hat als mit der Bibel. Und das musste ich ein bisschen auch anerkennen und irgendwo auch sehen, Mensch, man kann den Text auch anders lesen und es wird dem trotzdem gerecht.
Ja.
Und mittlerweile würde ich sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn man die Bibel wirklich ernst nimmt, dann kommt man zu einer Pro-Haltung. Aber das darf ich natürlich hier nicht sagen.
Doch, das darfst du ganz laut sagen,
Tommy. Also wenn man wirklich sagen will, ich will mein Leben nach Jesus ausrichten und nach der Bibel, dann kann man zu einer sehr starken Pro-Haltung kommen, wenn man die Bibel als Ganzes sieht, wenn man Theologie nicht einfach nur nach einzelnen Versen macht, sondern nachdem sagt, was ist das Leben, was Jesus uns hier vorschlägt und was er uns ans Herz legt und was will er von uns. dann kann man da ankommen. Und beim Schöpfungsbericht habe ich das eben gemerkt. So, also ich habe gemerkt, was ich da drin als normativ empfinde, das ist abhängig von dem, wie ich sowieso schon eingestellt bin. Mhm. Was ich an dem Schöpfungsbericht normativ empfinde, das ist letztlich willkürlich. Ist es das, dass sie nackt waren? Ist es das, dass sie in einem Garten waren? Ist es das, dass sie Mann und Frau waren? Mhm. Diesen Begriff Schöpfungsordnung, den wirft man rum, aber den gibt es ja in der Bibel gar nicht. Mhm. Und das sagt dir die Bibel auch gar nicht. Ich bin halt an vielen Stellen, habe ich gemerkt, ja, es gibt da keine letztliche Aussage dazu. Und wenn man die Frage stellt, wie steht's mit Queerness, das will die Bibel gar nicht beantworten. Man wird an vielen Stellen einfach diesen Texten nicht gerecht, weil man Fragen stellt, die die Autoren nie beantworten wollten. Deswegen muss man seine Ethik anders bauen. Und deswegen muss man, finde ich, die Bibel als Ganzes sehen. Aber gut, ich bin kein Theologe.
Das redet hast du mit schlaueren trotzdem Leuten. Schön gesagt, Tobi.
Ich redet bin bei mit dir. Leuten, die sich mehr auskennen. Also jedenfalls hat mir mein Kumpel dadurch einfach theologische Hürden genommen, dass ich zumindest da an einen Ort gekommen bin, wo ich sagen kann, okay, ich bin neutral. Ich glaube, man kann auch pro sein in der Thematik. Also man kann das gut finden, man kann auch Ehe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen gut finden. Komplett bibeltreu, komplett ehrlich und komplett mit dem Segen Gottes. Mhm. Und auch mit theologisch, ohne die Bibel zu verwässern oder zu verdünnen oder diese Bibelstellen rauszustreichen, gar nicht. Das geht komplett. Und es ist auch nicht irgendwie ein Prozess, wo man Bibelstellen verbiegt, sondern wo man versucht, der Bibel gerecht zu werden. Ja, also auch diese ganze Story, dass man irgendwie überhaupt auf so Minderheiten guckt, ist so ein christlicher Gedanke. Und es kommt ja auch irgendwie aus dem christlichen Denken, dass man, ja, den Mensch sieht.
Also ich bin auch keine Theologin. Ich sag nur immer, dann guckt euch einfach Jesus an. Mhm. Also im Zweifel guckt euch Jesus an. Was hat der gemacht?
Genau.
Also einfach, wo war er? Wo hat er sich aufgehalten? Mit welchen Leuten hat er sich umgeben? Wen hat er am meisten kritisiert?
Aha, genau. So, das ist mal eine gute Frage. Ja,
und dann wird für mich halt einiges klar. Mhm.
Ja.
Genau, weil ich denke, ne, das ist total schwierig, einzelne Sätze wortwörtlich aus der Bibel zu rupfen und zu sagen, so, das nehme ich jetzt
und du musst
als
dem entsprechen.
Allgemein gültiges Gesetz für alle Zeit, für alle Menschen. Ich glaube auch, dass das nicht funktioniert und dass es auch nicht die Idee der Bibel ist. Mhm. Und dann, finde ich, sind wir auch nicht konsequent, wenn wir in einem Bereich zu einem Thema das tun, und zu ganz vielen anderen, aber komischerweise ja nicht. Mhm. Weil ich sehe wenig Frauen. Also es gibt natürlich auch Gemeinden. Und ich will das wirklich auch nicht abwerten. Wenn es jemand für sich so entscheidet, bitte. Jeder ist da sehr frei. Aber keiner macht eine Regel draus, dass Frauen Röcke, lange Haare, Kopftücher tragen müssen. Und
na, manche da, schon. Du wirst dich wundern.
Genau, es gibt es. Aber jetzt mal im großen Kontext sehe ich das selten. Aber ich sehe schon noch tatsächlich leider im Großen, dass man beim Thema Queerness immer noch so argumentiert. Und das ist für mich so ein Widerspruch, den ich nicht verstehe. Jetzt, Tobi. Zurück
zu meiner Geschichte.
Es tut mir leid, jetzt muss ich wieder persönlich fragen.
Das ist gut, deswegen bist du hier, sonst würde ich irgendwas labern hier.
Genau, also jetzt warst du so weit theologisch zu sagen, okay.
Neutral wenigstens.
Neutral.
Da war ich noch nicht so wie jetzt. Aber
genau, mit Pro zu tun und noch weniger mit dir.
Absolut, ja, guter Punkt. Sehr aufmerksam. Ich hatte ja immer noch meine Begründungen, warum das bei mir so war und habe ja auch gesagt, also ich bin das nicht. Andere Leute sind vielleicht wirklich schwul so, aber bei mir hat es ja andere Gründe und ich bin ja gar nicht so und ich bin ja eigentlich hetero. Das ist schon schräg, oder? Das ist schon schräg.
Ja, das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Menschen, die queer sind, sich in dir aber gerade auch wiederfinden.
Ja, weiß ich, ja. Dann Gott segne euch. Es war dann schon spannend, weil auch immer wieder dann lustige Situationen waren, die mein Denken dahinter fragt haben. Und zwar war ich in so einem Männerhauskreis dann, christliche studentische Hochschulgruppe so. Und da habe ich irgendwie gemerkt, Mensch, die haben ja alle keine tolle Beziehung zu ihren Vätern. Und zwar teilweise viel schlechter als bei mir und richtig Katastrophe. Die sind aber alle komplett hetero. Ist ja interessant. Das ist ja echt jetzt spannend. Das hat ja vielleicht damit gar nichts zu tun.
Ein kleines Erklärungsmodell bricht so langsam auseinander.
Und das andere, dann habe ich jemanden kennengelernt, der in seiner Entwicklung noch viel krasser verzögert war als ich in der Pubertät, weil der hatte was, dadurch hatte der weniger Testosteron oder fast kein Testosteron.
Einfache hormonelle
das ist
Geschichte.
Ja komplett krass. Ja. Nicht unbedingt einfach. Das war auch eine lange Geschichte, bis man das rausgefunden hat, wie man das behandelt und so. Kompliziert. Aber dann habe ich gedacht, ja krass, der ist aber komplett hetero und so. Das ist ja jetzt echt blöd. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, oder irgendwann war dann so meine Vorstellung, ich glaube irgendwie, auf Frauen zu stehen als Mann ist eigentlich gar nicht unbedingt jetzt so ein Indikator, dass man irgendwie gesund ist oder für geistliche Gesundheit.
Oder eine gute Kindheit hatte oder keine Ahnung was.
Ich habe Menschen kennengelernt, die wirklich, also ich meine, ich kann es nicht bewerten, kein Psychologe und so, aber Menschen, die wirklich viel Zerbrochenheit in ihrem Leben haben, aber komplett auf Frauen stehen. Und da habe ich irgendwann gedacht, Mensch, ich glaube, das ist überhaupt nicht eine Leistung, als Mann auf Frauen zu stehen. Und es hat eigentlich mit gar nichts was zu tun, ob es einem gut geht oder nicht. Sondern es ist halt entweder so oder nicht.
Ja.
Und ich meine, wahrscheinlich lachen jetzt Leute, die das hören, aber das ist das Denken, was halt so gibt irgendwie oder was ich hatte.
Ja.
Und dann musste ich irgendwann zu dem Punkt ankommen, so, ich glaube, das ist einfach so.
Aber dann hast du ja, das ist ja schon eine Leistung.
Also,
das war gar, also ernsthaft meinte ich, weil scheinbar hast du ja doch, also gedanklich ist ja immer wieder was aufgetaucht, wo du gemerkt hast, okay, geht nicht mehr zusammen. Es geht irgendwie auch nicht mehr zusammen. Das Erklärungsmodell funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht. Und das ist ja und schon dann, auch, die Realität war ja da. Also ich habe ja dann, was weiß ich, mich unglücklich verliebt in Männer oder sowas.
Genau, aber ja dann, genau, du hättest ja auch quasi entscheiden können, ich gehe dem nicht weiter nach oder ich schiebe es halt einfach noch tiefer weg oder keine Ahnung. Oder ging das auch dann einfach
also
nicht mehr?
Irgendwann habe ich auch gedacht, das ist keine, es ist nicht ehrlich, oder? Ja. Es ist doch...
Nee,
und
das ist nicht.
Und irgendwo hatte ich auch nicht mehr das Gefühl, dass es Gottes Wille ist, das weiter wegzuschieben. Ich hatte das Gefühl, dass Gott das schon immer wieder auch mich konfrontiert hat mit dem Thema, ganz liebevoll. Durch so Menschen wie mein Kumpel da.
Ja.
Irgendwo hatte ich dann aber auch den Druck, darüber zu reden.
Ich
habe das auch nicht mehr intern irgendwie alles hingekriegt. Ja. Und dann habe ich mich 2019 bei uns auf der Gemeindefreizeit in Frankreich an der Ardèche das erste Mal jemandem anvertraut. Oh Gott, das war so schlimm.
Und das war deine beste Freundin damals?
Nee, das war jemand anders. Das war jemand aus der Gemeinde, der da auch im Ältestenkreis ist, von dem ich viel halte.
Okay.
Das war nicht sie. Sie war die zweite dann. Sie war dann 2020. Als ich das dem 2019 erzählt habe, war ich schon noch immer noch in dem Ding so von wegen, das geht weg. Oder irgendwie, Gott will das nicht oder so. Ich war halt immer so ein Hin- und Her-Schwank.
Ja, ich glaube das ja auch. Das ist ja auch keine Kurve, die stringent nach oben geht.
Nee.
So kann ich mir so, ich glaube, das funktioniert ja
das
bei so Prozessen
auch, also
nicht.
Das ist ja auch was Existenzielles.
Genau.
Das hat was mit Zweifeln
also,
zu tun.
Also deshalb habe ich auch gemeint, das war auch das mit einer Leistung, weil das ist eben, es ist ja keine. Das ist ja schon wirklich Arbeit, dieses mit sich auseinandersetzen. Und das so meinte ich das auch so.
Okay.
Das ist ja auch, stelle ich mir auch voll anstrengend
mega
vor.
Oh
und
Gott.
Schmerzhaft bestimmt oft genug. Und dann so ein Hin und Her und wieder dann vielleicht auch mehr Klarheit kriegen. Es freut mich für dich, weil ich tatsächlich glaube, dass es gut ist, authentisch und ehrlich zu sein vor sich und vor anderen. Ich glaube... Der einzig gesunde Weg eigentlich, aber ich habe da schon Respekt.
Ich hatte immer das Ziel, irgendwie integriert zu leben, nicht, weil ich so lange halt getrennte Teile hatte von mir, irgendwie Schule und Kirche und dann hier das und das und alles ganz getrennt und da war ich auch teilweise unterschiedliche Persönlichkeiten gefühlt.
Das kenne ich aber gut.
Oh, und aber irgendwann habe ich gedacht, das ist nicht gut, das wünsche ich nicht.
Nee,
ich will integriert leben, ich will auch nur eine Meinung haben, nicht fünf, je nachdem welcher Freundeskreis, das ist nicht authentisch, das ist irgendwie Blödsinn. Ja, okay, nochmal als Kapitel zurück.
Jetzt hast du dich da geoutet, quasi vor diesem, auf dieser Gemeinde.
Ich glaube, ich muss das nochmal richtig. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so, da habe ich mich nicht geoutet als schwul.
Okay.
Das war nicht, das war immer noch, das Wort ging gar nicht.
Okay.
Das war noch nicht möglich. Nee. Ich habe dem erzählt, dass ich Probleme hätte mit, also das Englische, ich rede da mit dem Englisch, weil der Brite ist, mit Same-Sex-Attraction. Das ist so der schön christliche Begriff, von wegen man darf ja nicht gay sagen, so oder diese Tabus. Und das auch als Problem formuliert. Und der hat ganz, ganz toll reagiert. Der ist nicht pro, bis heute nicht.
Okay.
Aber er hat angstvoll reagiert. Ich hatte da immer noch Angst vor dem Thema, das war ganz schlimm. Und tatsächlich auch, dass ich das dem überhaupt erzählt habe, das würde ich immer noch sagen, ist einer der größten Siege Gottes in meinem Leben überhaupt. Weil du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Scham darüber ist, wie schlimm das ist, vor allem wenn du jahrelang das verheimlichst und niemandem erzählst und nicht drüber reden kannst und so. Das ist schon eher ungesund. Und das dann so jemandem anzuvertrauen, das war schon echt krass. Das war wirklich heftig. Und dass er da angstfrei reagiert hat, überhaupt keine Berührungsängste hatte und gesagt hat, Gott segne dich so. Er hat es auch nicht bewertet. Er hatte auch selber keine Ahnung. Wie gesagt, bis heute ist er nicht pro. Wir haben tatsächlich auch nie viel über Meinung geredet. Aber er war einfach da für mich.
Und aber irgendwie war ja scheinbar doch eine Beziehung da oder irgendwas hatte er ja, dass du das konntest.
Ja, ich habe ihm halt vertraut.
Ja, genau.
Ich habe halt sein Leben gesehen und gedacht, okay, cooler Christ so. Ja. Cool mit Jesus unterwegs. Das hat mir, glaube ich, gereicht.
Nein, weil ich finde das eine wichtige Frage, weil was braucht es, damit man es kann? Also das, die Frage, die stelle ich mir auch. Ja. Was braucht es?
Und vor allem, was hat mir gefehlt, dass ich es nicht konnte?
Oder so. Ich finde das eine ganz wichtige Frage.
Also überhaupt, ich glaube, in meiner alten Gemeinde wäre es nicht gegangen, weil meine Vorstellung und irgendwie das, was da halt so ich in der Luft wahrgenommen habe, also wie gesagt, ich will da nicht schlecht drüber reden, tolle Gemeinde, aber das passiert halt, sowas kommt irgendwie in Gemeinden rein, dass es einfach direkt bewertet ist, dann kannst du nichts ansprechen, wenn da gleich irgendwie Sünde draufsteht und gleich irgendwelche Probleme oder gleich solche Vorstellungen von, dass irgendwas kaputt ist oder so, dann unmöglich, kannst du nicht anfangen drüber zu reden. Das geht nur dann, wenn es neutral ist, offen.
Ja. Nee, deshalb betone ich es nochmal, weil ich ja schon hoffe, dass der Podcast auch von Menschen gehört wird, die vielleicht jetzt nicht selber queer sind, aber die einfach in Gemeinden, Kirche mit dem Thema unterwegs sind und sich fragen, was braucht's denn, damit queere Leute das können irgendwann, weil wir sind ja noch nicht so weit, in manchen Gemeinden vielleicht schon weiter als in anderen, aber was braucht's, damit man sich dann öffnen kann?
Ja, ja, ganz viel Vertrauen. Aber es war auch Gott im Spiel. Also ja.
Bestimmt.
Wir sind da so an diesem Fluss entlang gelaufen, an der Adesh. Da sind wir wieder zurück und ich habe schon gemerkt, er will das Gespräch jetzt beenden. Und dann habe ich gesagt, lass es nochmal gehen. Und dann beim dritten Mal. Der wusste dann halt auch, es ist jetzt irgendwas.
Jetzt irgendwas, ne? Also es kann auch jetzt nicht Tobi, sein, was irgendwas ist los. Muss da raus.
Und ich habe halt auch so oft ausgewichen. Irgendwann habe ich gesagt, okay, komm, sitze. Ja, so, was da eigentlich ist und so. Ach, aber das war schon krass. Da ist mir schon auch viel vom Herz, ein Stein vom Herz gefallen, dass er nicht komisch reagiert hat. Und also erstmal auch wirklich ganz ehrlich gesagt hat, dass er keine Ahnung hat, aber dass er da ist und mir zuhört und betet. Schön. Und das hat mir gereicht und es war gut. Und ich bin ihm sehr dankbar. Aber dann meine beste Freundin kennengelernt, ach, die hat mir Gott auch einfach geschenkt. Ganz, ich kann das schlecht in Worte fassen, das ist unglaublich. Ich habe nicht gedacht, dass man so befreundet sein kann, das ist wirklich toll. Es ist wirklich süß auch. Jedenfalls habe ich relativ schnell ihr das auch gesagt, auch im negativen Ton. Da war ich auch immer noch so drauf, von wegen, das ändert sich. Und jedenfalls.
Aber du warst immer noch an dem Punkt, das für dich ja, also wenn ich dich richtig verstehe, es war immer noch, also genau, du konntest dazu stehen, dass es irgendwie... Ne? Irgendwas es ist da, aber es halt war immer noch so eher so, oh, ich habe ein Problem, ich habe damit irgendwie zu kämpfen.
Ja, und die Vorstellung, dass Gott es eigentlich wegmacht. So.
Genau, das war immer noch da.
Immer noch da, total krass, ne? Aber gleichzeitig musste ich auch sehen, ja, aber geht auch anders.
Und ja, genau.
Und da war ich halt schon so ein bisschen auf dem Weg, aber genau, da war halt
du warst schon einen Schritt weiter.
Inneres, verschiedene Meinungen auf einmal, so, ne? Und dann habe ich... mir so schrecklich leid. Wirklich, das ist einfach Dummheit. Ich habe ja auch schon früher dann mal probiert, halt irgendwie mit einer Frau zusammenzukommen oder sowas. Oh Gott, diese armen Menschen, ey, das kann man ja gar nicht erzählen. Das tut mir schon. Ich bin so froh, dass da nichts draus geworden ist. Also früher. Dann habe ich halt auch bei ihr gedacht, genau das brauche ich jetzt, weil die Freundschaft so krass war. Ich gedacht, genau das brauche ich jetzt. Wir kommen jetzt zusammen.
Also
dann,
mit dieser besten Freundin.
Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt kommen wir zusammen und dann heiraten wir und Happy End und dann ist es das, weil wir so gut uns verstehen. Und dann habe ich mich unsterblich in jemand anders verknallt.
In einen Kerl.
Ja, na klar. Ja, oh, und zwar ziemlich zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber hattest du ihr das auch so komisch? Also war das ein Thema zwischen? Also nochmal, damit ich es verstehe. Ja. War das deine Idee? Du gehst jetzt mit ihr in eine Beziehung ein oder hattest du ihr gegenüber das auch so? Also war das ein Thema zwischen euch?
Wir haben das irgendwann relativ schnell geklärt, dass wir nicht zusammenkommen. Aber es war okay. Also ganz am Anfang, bevor wir irgendwie viel geredet haben,
alles klar.
War meine Vorstellung so, ach, genau okay. Das brauche ich jetzt so.
Gut. Und dann hast du dich halt einfach
verliebt. Tut mir so leid, oh je. Yeah. Worin man sich flüchtet irgendwie, ne?
Ja.
Nur weil es nicht geht. Aber genau, dann habe ich mich wirklich, also ich war lange nicht mehr so verknallt, oh je. Das war echt, huiuiui. Und es war dann irgendwann dieser Moment, ich saß dann bei meinem Kumpel, besten Kumpel, auf dem Sofa. Und der hat mich irgendwann hingesetzt. Und weil da war ich immer noch so in diesem, bin ich so, wie ist es, keine Ahnung. Und dann hat er mir irgendwann ins Gesicht geguckt und gesagt, du, ich glaube, es ist eigentlich, überleg mal nochmal. Also weißt du noch damals, diese Frau, das war nicht sie, sondern eine andere, mit der ich was anfangen wollte und die hat mir halt Nein gesagt. Und dann meinte er so, du Tobi, das hätte ich eigentlich nicht gekratzt. Also du bist dann wieder in die Vorlesung gegangen und es war völlig egal, du hast nie wieder drüber geredet. Ja. Und jetzt, weißt du noch, dieser Kerl da vor kurzem und so, da saß du heulend bei mir auf dem Sofa. Du Tobi, ich glaube, es ist relativ eindeutig bei dir.
Wie war deine Reaktion? Tobi.
Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe es gebraucht, ne? Ich war so blind auch dafür. Ja. Und so, ich einfach keine Vorstellung und nix und nie und keine Vorbilder gehabt. Und ich habe das gebraucht, dass mir das jemand ins Gesicht sagt und so, du Tobi, ich glaube, du bist schwul. Ich glaube, es ist eigentlich komplett eindeutig. Ich glaube, da gibt es nicht viel Spielraum. Und irgendwie die Summe aus dem, dass mir Gott diese zwei Menschen geschenkt hat und die hat ihn mir wirklich geschenkt. Das ist wirklich, ich kann mir das nicht anders erklären. Das ist wirklich verrückt. Auch wirklich immer noch meine engsten Freunde.
Mhm. Voll schön.
Die mich da so begleitet haben. Auch mit meiner besten Freundin habe ich natürlich viel dann drüber geredet. Die hat meinen ganzen Prozess miterlebt dann und mich da drin getragen. Wir haben ultra viel Kontakt gehabt. Sie hat das alles also aus erster Hand miterlebt und meine ganze Zerrissenheit. Das war dann auch irgendwann wirklich ein starker Moment. Sie wusste das ja alles, aber irgendwann habe ich mich bei ihr so richtig dann geoutet. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich bin wirklich komplett schwul, so richtig.
Ja.
So. Ich glaube, ich bin richtig schwul. Und das war dann so dieses Ding, wo ich dann langsam, das war dann so mein inneres Outing, was ich mit ihr zusammen gehabt habe.
Aber wirklich, das eine quasi, dass jemand ihr das einfach zugesprochen hat, so Tobi.
Ja.
Sorry.
Das ist unglaublich, oder?
Das ist eigentlich jetzt von außen
wie kann
betrachtet
man denn,
irgendwie völlig klar.
Wie kann man so schwer von Begriff sein?
Naja, ich finde aus deiner Geschichte kann man das schon gut nachvollziehen. Aber das sind ja alles dann so Schritte. Und dann kam eigentlich erst danach, dass du selber für dich sagen konntest. Okay.
Ja, und so. Dann waren auch langsam halt diese Begriffe nicht mehr so schrecklich. Ich muss auch sagen, da habe ich dann halt angefangen, auch mal mich damit zu beschäftigen, mit queerer Community und was ist das denn? Und da habe ich angefangen, meine Vorurteile abzubauen.
Ja.
Dann habe ich angefangen, Zwischenfunk zu hören und gehört, ach Mensch, ach, also das ist ja... Wir sind ja gar nicht irgendwie vom Teufel. Und
wir sind ganz normale Menschen.
Ganz
hoppla. Wie du und ich.
Überrascht. Und das war dann so, habe ich langsam angefangen, damit Frieden zu schließen und da auch irgendwo anzukommen und auch meine theologischen Bedenken, da habe ich wirklich auch Frieden gefunden oder wirklich auch überzeugten Frieden. Also das ist nicht einfach so, ich muss jetzt flüchten oder so.
Genau, also nicht quasi umgedreht,
so
ich verdränge das andere jetzt und schieb's weg, sondern ganz ehrlich aufgearbeitet, quasi durchgearbeitet und sagen, nee, okay, ich bin
ja. Das war auch nie eine Option. Also ich hätte nie einfach gesagt, okay, dann hänge ich jetzt meinen Glauben an den Nagel und dann bin ich jetzt halt schwul. Das war immer so, nein, wenn dann mit Gott. Das geht nicht. Also das funktioniert nicht. Das
freut mich von ganzem Herzen.
Aber auch, es war auch nur Gott. Also ohne ihn hätte ich wahrscheinlich einen Blödsinn gemacht.
Ja, und Gott sei Dank. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank.
Ja.
konntest du das zusammenbekommen? Weil das finde ja ich auch immer so traurig.
Naja, aber nur mit Hilfe. Nur mit Hilfe.
Also ja, aber auch so eine Schuldgeschichte der Kirche, weil wie viele Menschen haben das dann halt nicht zusammengebracht. Oder hatten dann das Gefühl, okay, ich bin so. Oder kamen schon zu dieser Erkenntnis oder zu diesem Ding, okay, ja, ich bin so, ich lebe das. Aber dann ging es nicht mehr mit dem Glauben. Und das finde ich ja auch immer ganz schlimm.
Ja.
Deshalb freut mich das tatsächlich. Und Gott sei Dank hattest du so Leute um dich rum.
Mhm.
Und ja, irgendwie auch diese Beziehung zu Gott, dass das irgendwie auch klar war, dass das so... nicht entweder oder.
Und dann ganz, ganz goldig. Letztes Jahr im Februar habe ich mich bei meinen Eltern geoutet. Das war nochmal tatsächlich.
Eieiei.
Also ja, die Prozesse ja immer lang. Ich bin einfach ein langsamer Mensch, gell? Also ich weiß auch nicht, das dauert halt auch. Heißt ja, ich studiere halt auch und arbeite und mache Sachen. Da ist nicht immer Zeit für so viel innere Arbeit. Und, ja, ich weiß nicht.
Geht auch.
Jedenfalls, also meine beste Freundin hatte eine Arbeitskollegin, die war lesbisch. Mhm. Und dann habe ich irgendwann halt mal sie fragen lassen, sag mal, was war denn bei ihr so? Was hat ihr denn geholfen in ihrem Prozess und so? Und dann hatte diese lesbische Frau gesagt, ja, für sie war das total krass, sich den Eltern zu outen. Mhm. Und habe ich am Anfang gedacht, hä, also ja, meine Eltern, ich habe die total lieb. Die sind wirklich, ach, die tollsten Eltern, die man haben kann. Jetzt, wo du gleich die Geschichte hörst, denkst du es auch. Aber ich gedacht, naja, das sich bei denen zu outen, das bedeutet mir eigentlich nicht so viel, weil die jetzt so stark, wie ich in dem Glaubenkontext vielleicht nicht drin sind und eigentlich, keine Ahnung. Ich habe einfach gedacht, das macht keinen Unterschied. So.
Okay.
Dann habe ich gedacht, na gut, dann probiere ich das mal aus. Oute ich mich jetzt bei meinen Eltern, ist ja keine große Sache.
Okay. Ja, spricht allein dieser Gedanke spricht schon für deine Eltern. Weil ich glaube, für manche ist es eine Riesensache.
Mhm. Da war ich bei meinem Papa und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Keine Ahnung. Ich war schon nervös, aber es ging. Es war nicht so schlimm wie beim ersten Mal 2019. Ja. Oder. Und dann, wir waren irgendwie am Kartenspielen, dann habe ich das halt gesagt und der ist auch also aus allen Wolken gefallen und war total bewegt und hat mich ganz arg umarmt und es war total ein Traum-Outing und es hat ihn wirklich bewegt und seitdem bin ich so close wie mein Papa wie noch nie zuvor.
Schön.
Es ist unfassbar. Und der hat mich auch danach noch angerufen und gesagt, dass es ihm wirklich viel war und also, dass ihm das so, also auch, dass er das so krass fand, dass ich damit so lange alleine war und dass er da auch immer für offene Türen hat und so und mich ultra krass bestärkt und das war schon nichts. Ach, mein Papa, ey, der ist der Beste. Und meine Mama ist auch noch in dem Glaubenskontext ein bisschen aktiv. Und da wusste ich nicht, wie sie so drauf ist. Aber ich habe mir eigentlich keine Sorgen gemacht.
Okay.
Also, weil ich schon von ihr auch gehört habe, dass sie in vielen Dingen sehr reflektiert ist und sehr differenziert. Ich weiß noch, ich war bei ihr daheim, sie stand am Herd. Aber ich weiß die Worte nicht mehr, ey, das tut mir leid. Ich weiß noch, hat mir irgendwie gesagt, ja, du, stehe halt irgendwie mehr auf Männer. Da hat sie sich rumgedreht. Ohne das Gesicht zu verziehen, hat sie gesagt, naja, dann musst du mir halt einen schönen Mann bringen. Hat sich wieder rumgedreht und weitergekocht.
Das war's. Ach, was?
Das war's.
Krass. Ja, aber wie, also
meine
voll
Mama,
wie cool.
Die ist der Hammer, oder? Die ist so knall. Und dann hat sie noch gesagt, dann hat sie nochmal umgedreht und gesagt, und wenn du dafür in deiner Gemeinde Probleme kriegst, dann suchst du dir bitte eine neue Gemeinde.
Sehr gut. Ja, aber wie gut. Tobi, das freut mich.
Und bei meinem Bruder war es auch dann am Telefon ein Traum-Outing. Der ist Lehrer. Und dann er so, ja, ich habe auch extra hier auf meinem Notizblock so einen Regenbogen und you're safe here, damit meine SchülerInnen wissen, dass sie hier Safe Space und sowas. Und wenn du Kontakte brauchst, ich kenne da Leute, meld dich und so.
Toll.
So Traum-Outing. Ja. Aus so einer Familie komme ich, gell?
Da hast du es dir eigentlich selber viel schwerer gemacht.
Ich weiß. Ja, es ist schon einfach irgendwie wild. Tatsächlich hat es aber für mich dann schon viel verändert, viel mehr als ich dachte. Ich hätte das nicht gedacht. Also ich war ja da reingegangen so von wegen, ja, okay, gut, dann oute ich mich heute. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt bin ich so richtig wirklich geoutet, würde ich sagen.
Okay. Und jetzt hast du das Gefühl, du bist so eins mit dir, sage ich jetzt mal, oder du bist so dem Punkt, also ich weiß nicht, ob man jemals im Leben so an dem Punkt ist und sagt, jetzt bin ich so völlig authentisch und rein mit mir in allen Bereichen, aber jetzt bist du so.
Es ist schon viel mehr integriertes Leben.
Mhm.
Ich würde sagen, es ist schon ein anderes Leben, wenn man nicht einen so existenziellen Teil von sich verstecken muss und unter so viel Scham lebt. Das war schon nicht gesund. Das war nicht gut. Es ist schon toll, einfach angenommen zu sein in dem Punkt.
Ja. Also genau, nicht, dass das jemals ein Prozess wäre, den man jetzt im Leben, glaube ich, komplett abschließen könnte.
Ja.
Also das ist ja immer, dass man irgendwie ja auch mit sich selber auf dem Weg sozusagen. Aber genau, ich finde das schon nochmal wichtig, so für mich jetzt als Ally sozusagen, weil das mich das zum einen traurig macht, aber ich mir das eigentlich wünsche. Weil ich sage, eigentlich, wenn nicht Kirche ist, eigentlich der Ort ist, wo Menschen sein können, wie sie sind, also angstfrei, wo denn dann? Also dieser Widerspruch, der tut mir wirklich weh.
Na, du würdest dich halt wundern, dass in manchen, also in manchen nicht-christlichen Kreisen hat man es halt einfacher als in christlichen.
Ja, ich glaube, das war auch nicht immer so. Also es war ja lange auch nicht so, das muss man ja auch ehrlich sagen. Also lange Zeit war Gesellschaft und Kirche sich da einig. Also, und das ist, muss man jetzt auch ehrlich sagen, noch nicht so lange her. Aber das ist wirklich so ein Punkt, der mich halt wirklich traurig macht und wo ich hoffe, dass sich da noch ganz, ganz viel ändert und wo ich tatsächlich genau auch dir sagen will, das ist so mutig, aber ich glaube, genau die Geschichten braucht's. So, das ist so wichtig, zu sehen, hey, ja, es gibt queere Menschen und die sind Christ. Die gibt es in unseren Kirchen wahrscheinlich
überall. Und die arbeiten
überall
mit, die halten die Kirchen am Laufen übrigens.
Genau, und halt auch so, ja, die Geschichten erzählen, damit man auch sehen kann, hey, was ist denn da alles auch schon schiefgelaufen und was macht es den Menschen schwer, weil das ja auf der anderen Seite eigentlich was ist, was Kirche ganz viel predigt. So, Gott liebt dich, du bist ein Kind Gottes, so, ne, du bist angenommen, wie du bist. Und ganz oft ist es halt, egal ob es jetzt aus, du hast ja selber erzählt, es war gar nicht so ausgesprochen, aber das Empfinden war so klar da, okay, außer ich lebe halt so und so oder außer ich empfinde, ich bin queer oder so. Und das finde ich schon wichtig, so, wo ich denke, nee, eigentlich wünsche ich mir, dass Kirche eigentlich genau der Ort ist, wo man sagt, hey, da kann ich hingehen und sein. Ich bin, weil ich tatsächlich glaube, dass sich Jesus das so gedacht hat. Also ich glaube, das ist die Idee von Kirche. Also sonst weiß ich nicht, was es sonst für einen Sinn hat eigentlich, damit Leute natürlich auch irgendwie Gott kennenlernen können. Aber das geht ja nur so.
Ja.
Und ich glaube, dass das unser Auftrag ist, tatsächlich in der Welt. Ja. So. Und deshalb finde ich das aber so wichtig, die ganzen Geschichten zu hören und zu fragen und zu gucken, was hat es dir schwer gemacht? Was hat es dir leicht gemacht? Was braucht's? Oder zu sagen, hey, uns gibt es und weiß nicht, wer auch immer zuhört, nee, du bist nicht alleine. Es ist nicht völlig falsch. Das gibt's und man kann das irgendwie zusammenbekommen.
Ja, noch auch so ein Grund, warum ich so dankbar bin für Zwischenraum. Also da habe ich mich am Anfang natürlich gar nicht reingetraut. Mir hat natürlich mein Kumpel da, der mir so geholfen hat, natürlich, der wusste von Zwischenraum schon früh und hat mir davon auch erzählt und ich, also ewig nicht
hingegangen. Also du bist über den eigentlich auch zu Zwischenraum erst gekommen?
Über den Kumpel von mir bin ich da hingekommen, ja. Das ist schon auch irgendwie verrückt, weil am Anfang habe ich auch gedacht, nee, da will ich nicht hin. Also die finden das ja auch noch gut, das ist ja, oioioi, das ist... da traue ich mich nicht rein. Aber für mich war Zwischenraum wirklich einfach ein Ort, auch solche Geschichten direkt vor mir zu sehen. Und das war auch, was mir am Ende die letzten Vorurteile genommen hat, war dann, wo ich auf dem Jahrestreffen war. Und da haben wir einen Gottesdienst gemacht und zusammen Abendmahl gefeiert. Da waren dann bei mir die letzten Vorurteile weg, als ich das dann gesehen habe. Also wirklich ein Raum voller nur queerer Menschen, über 100, und wir machen zusammen Gottesdienst und machen zusammen Lobpreis und machen zusammen Abendmahl. Also da war es dann bei mir vorbei. Und so unglaublich tolle Menschen mit so krassen Geschichten. Es gibt noch viele Sachen, die man da erzählen kann. Wir haben ja noch ein paar Podcast-Folgen vor uns. Aber auch, ja, schöne Sachen, die mir Gott noch geschenkt hat, ist, was ganz witzig ist, über viele Ecken haben mich dann Leute erreicht, aus meiner Gemeinde von ganz, ganz früher.
Ach was.
Also nach der Bibelschule bin ich auch zu einer anderen Gemeinde gegangen. Ja. Und von dieser Gemeinde ganz, ganz früher, die haben jetzt einen queerfreundlichen Hauskreis gegründet.
Ach, cool.
Wo wir jetzt aus verschiedenen Gemeinden sind. Also kein Konkurrenz zum Zwischenraumhauskreis. Der trifft sich ja einmal im Monat. So. Das ist dieses richtig Safe Space Konzept. Unser Hauskreis ist mehr so wie so ein klassischer Gemeindehauskreis. Mhm. Also das ist eher so auch noch ein bisschen näher an der Gemeinde dran vielleicht. Trotzdem auch ein Safe Space, aber wir treffen uns dienstags unter der Woche abends hier in Karlsruhe, Mühlburg. Wenn jemand Interesse hat, sagt Bescheid. Ihr könnt schreiben an oder geht auf barrierefreier-hauskreis.de. Das ist unsere Adresse, da findet ihr uns.
Sehr gut.
Keine Konkurrenz zum Zwischenraumhauskreis, sondern einfach so ergänzend. Und mir tut es total gut, auch, das sind ja Menschen, die kennen mich als Kind. Das ist ein Ehepaar, die kennen mich einfach, weiß nicht, die haben mich als Kind erlebt in dieser Gemeinde. Und jetzt diese Menschen wieder zu haben, als stärkste Allies, das, was ich nie gedacht hätte, finde ich so eine coole Story. Und ach, das tut mir auch so gut, irgendwie so Menschen zu haben. Und ja, natürlich auch irgendwie zu sehen, ich habe mich ja immer gefragt, wo sind die queeren Menschen? Ja, mittlerweile kenne ich die Geschichten. Also mittlerweile weiß ich, dass es bei uns in der Gemeinde ein Ehepaar gibt mit einer Transtochter. Ich weiß, dass es einen anderen schwulen Mensch gibt, der mittlerweile nicht mehr in der Gemeinde ist und so. Also man kriegt es ja mit der Zeit mit. Und auch bei meiner Bibelschule weiß ich plötzlich, ach, da gab es den und den Menschen und den hier und dieser Lobpreisleiter hat sich geoutet und sowas. Und die Menschen gibt's doch. Also das war dann schon auch irgendwie, hat mir das gut getan. So, ich bin nicht das Alien und so und das stimmt ja gar nicht. Und Gott hat seine Menschen überall. Ja. Jetzt muss ich nachher noch mal gucken, ob ich noch irgendwas erzählen wollte. Ich glaube, ja, so meine Takeaways von meiner Story, das habe ich vorhin schon gesagt, aber ich sage es nochmal, weil mir das echt irgendwie wichtig ist. Also in meiner Erfahrung und meine Probleme mit dem Thema Queerness waren wirklich einfach blanke Vorurteile. Total die Fremde, die Distanz und mangelnde Aufklärung. Und dann später erst die theologischen Fragen. Und so der Reihe nach hat Gott das in meinem Leben irgendwie geschenkt, dass er mir da geholfen hat dabei, das langsam loszulassen und ihm zu vertrauen damit. Das war schon auch ein Vertrauensding. Ja, bin ich aber sehr dankbar für. Das ist wild. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt mal podcast@zwischenraum.net, können wir ins Gespräch kommen. Es gibt noch viele lustige Geschichten, die ich jetzt hier nicht teile in aller Öffentlichkeit.
Das nur so nicht. Tobi, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges jetzt vergessen?
Ich guck mal nochmal.
Was du den Leutchen da draußen noch unbedingt sagen möchtest?
Gute Frage. Ja, ich glaube, ich will Menschen sagen, dass es sich nie lohnt, in Scham zu leben. Es ist immer blöd. Und man kann Gott darum bitten, dass er einem die richtigen Menschen zeigt, dass man ehrlich und offen sein kann. Und es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen und sich auf den Weg zu machen. Ja.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Tobi, voll schön. Jetzt fühle ich mich ganz beschenkt.
Ah.
Doch. Ja, freue mich.
Wenn du möchtest, kannst du jetzt noch eine schöne Abmoderation machen, den Leuten darauf hinweisen, dass sie uns liken, abonnieren und auf podcast@zwischenraum.net.
Das hast du doch jetzt so mitgemacht, Tobi.
Schreibt uns. Ich das nicht mehr. Kommt dazu, meldet euch.
Ja, macht das. Wirklich.
Und seid gesegnet.
So ist es. Und wir trinken jetzt noch einen Kaffee.
Kaffee, oder? Ja, ich glaube auch.
Oder ich zumindest.
Ja? Okay.
Alles klar.
Macht's gut.
Tschüss, ihr da draußen.